Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist Manhattan Transfer,
der Amerika-Podcast aus New York,
mit Sebastian Moll
und Christian Arndt.
Sebastian, erinnere doch nochmal ganz kurz, worüber haben wir gesprochen in unserer ersten Folge zur neuen Staffel?
Die erste Folge zur neuen Staffel, das war eigentlich eine Bestandsaufnahme. Wir haben darüber geredet, wie es gerade in Manhattan aussieht, wie die Stimmung dort ist, jetzt wo Covid ein bisschen abebbt und das Leben wieder beginnt, was sich kulturell da so tut, wie die Stadt sich verändert, und haben das ein bisschen mit der Situation in Deutschland verglichen auch.
Ja. Und wir sind ja ein bisschen hinten dran, wie immer. Deutschland hinkt Amerika hinterher. Manhattan ist etwas hinter Manhattan. Aber darüber wollen wir jetzt heute nicht mehr so sprechen. Auf jeden Fall ist das Corona-Thema, bleibt uns noch eine Weile. Aber wir haben eine andere Gemeinsamkeit oder eine andere Atlantikbrücke, um jetzt das mal so spitzfindig auszudrücken, entdeckt im Gespräch letztes Mal und haben uns vorgenommen, wir sprechen mal über eine sehr kleine Frau, die aus Frankfurt nach New York unter sehr traurigen Umständen eigentlich gelangt ist und dort ganz groß rausgekommen ist, nämlich
Dr. Ruth Westheimer.
Was hat das mit Dr. Ruth auf sich? Also ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal in den USA war, da war ich noch Schüler. Und da fing das gerade so an, dass man so ein bisschen offener war, über das Thema Sexualität zu sprechen. Und damals schon Dr. Ruth in einer Fernsehsendung zu sehen war und diese Frau sprühte vor Energie und du hast die kennengelernt.
Ich habe Dr. Ruth kennengelernt durch, es ist nicht unbedingt ein Zufall, aber ich bin vor ungefähr 15 Jahren in die Nachbarschaft Washington Heights im Norden von New York gezogen. Und hatte mich gar nicht so sehr mit der Geschichte dieser Gegend auseinandergesetzt, bevor ich dahin gezogen bin, und lernte dann irgendwann, dass das während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Heimat von mehr als 30.000 deutschstämmigen Juden war.
Und die hatte einen Namen, nämlich Frankfurt on the Hudson.
Frankfurt on the Hudson, was von einer einzigen jüdischen Gemeinde kam, die direkt aus Frankfurt kam und die es auch immer noch gibt, da auf der Bennett Avenue.
Wow, Wahnsinn. Das heißt, wie vielte Generation ist das dann? Also das waren Holocaust-Überlebende.
Also das müsste dann mittlerweile die dritte Generation sein. Also es ist so, dass Frankfurt on the Hudson, dass da natürlich die zweite und dritte Generation von deutsch-jüdischen Einwanderern da nicht mehr geblieben sind. Die sind über die ganze Stadt verteilt oder auch in die Vororte gezogen. Aber einige Überlebende aus der ersten Generation gibt es da noch und darunter eben auch Dr. Ruth. Und als ich dann hörte, dass sie da noch wohnt, habe ich also über Jahre sozusagen davon geträumt, einmal Dr. Ruth zu besuchen und mit ihr ein Interview zu machen.
Das musst du jetzt ein bisschen genauer erzählen. Du hast darüber eine sehr, wie ich fand, eine sehr eindrückliche Geschichte für die Frankfurter Rundschau geschrieben. Über zwei Seiten, viel Fotos und auch viel Beschreibung deines eigenen Lebenswegs, der dich von Frankfurt nach New York geführt hat. Aber erzähl doch mal bitte ein bisschen mehr. Wie bist du dieser Frau gegenüber gestanden, gesessen, wie auch immer? Und was habt ihr, worüber habt ihr gesprochen? Weil sie ist ja, eigentlich gilt sie ja als die Sexpertin der Vereinigten Staaten schlechthin.
Sie ist die Sexpertin der Vereinigten Staaten, weil sie als Sexualtherapeutin in den 70er Jahren schon, was wir heute als Podcast bezeichnen würden, eine Radiosendung gemacht hat, wo sie also ganz offen und unverblümt Fragen zu Sexualproblemen beantwortet hat und hat dadurch eben auch, wie du schon gesagt hast, in Amerika einen ganz anderen Umgang mit Sexualität befördert.
Aber es gab ja vorher auch schon den, wie war das, der Kinsey Report, Masters and Johnson, also die Zeit dieser, also ich glaube, es fing ja schon in den 40er, 50er Jahren an, dass man angefangen hat, die Sexualität zu erforschen, allerdings noch mit viel Schamgefühl. Und was hat sie denn anders gemacht,
Dr. Ja, Ruth? Ja, also sie hat tatsächlich, soweit ich weiß, bei Masters and Johnson studiert, noch an der Columbia University, nachdem sie in Paris angefangen hatte, Psychologie zu studieren. Aber was sie natürlich gemacht hat, ist, dass sie eine Medienpersönlichkeit geworden ist und sozusagen diese Befreiung an die breite Öffentlichkeit getragen hat und durch ihre Persönlichkeit und diesen Charme dann auch eine irrsinnige Popularität erreicht hat.
Und das Ganze mit dem breitesten hessischen Akzent, den man sich überhaupt vorstellen kann. Da hören wir doch jetzt mal ganz kurz rein.
I'm Dr. Ruth Westheimer, and during the late 1980s, I hosted almost 500 television shows, some on cable, others that were syndicated. Back in those pre-Sex in the City days, talking about sex on TV was considered very daring. But when I talk about sex, it's not to shock, but to educate. Yet these shows were quite entertaining, as well as educational. Proof of which is that I won an ACE award, the cable equivalent of the Emmy. And I was also on the cover of TV Guide and People magazine. These shows have sat on the shelf all these years, but the topics that we covered are still very relevant. When I look at the questions that are sent to me to my website these days, they are really not much different than those I got back then.
Ja, soweit Dr. Ruth.
Ja, soweit Dr. Ruth. Und das war natürlich der andere Aspekt, der mich an Dr. Ruth sozusagen interessiert und fasziniert hat und warum mich es auch zu ihr gezogen hat, weil sie, wie er schon gesagt hat, in Frankfurt hier im Ostend, wo wir jetzt sitzen, aufgewachsen ist. Ja, und dann 1938 sind also nur ein oder zwei Tage nach der Reichskristallnacht oder Pogromnacht, muss man wohl sagen, heute sind ihre Eltern deportiert worden. Ihr Vater hatte noch gesagt, so schnell geht es nicht, und am nächsten Tag war er weg. Und die kleine Dr. Ruth, sie ist, glaube ich, 1928 geboren worden, muss also damals dann 10 Jahre alt geworden sein, war Waise und wurde dann mit dem Kindertransport in die Schweiz verschickt, hat da den Krieg überlebt und dann ihren Weg über Palästina und dann Paris nach New York gefunden. Und was mich dann sozusagen auch persönlich dann so stark dahin gezogen hat, war der Gedanke, dass Dr. Ruth erstens im gleichen Alter war wie meine Mutter und im gleichen Viertel gelebt hat. Und einfach dieser Gedanke, ja, es ist ganz schwer darüber zu reden, ne? Dass die beiden vielleicht hier zusammen gespielt haben, dass ich mit ihren Kindern hätte aufwachsen können, aber dass die Geschichte es eben ganz anders gewollt hat.
Ja, und sie ist ja dann, du hast es jetzt schon genannt, Palästina, sie hat ja ein wirklich sehr illustres Leben geführt, war unter anderem, hat sie eine Scharfschützenausbildung in der israelischen Armee bekommen.
Ja, sie hat für die Haganah gekämpft, ja, ist, glaube ich, auch verwundet worden sogar. Ja, und hat dann danach nach der Gründung des Staates Israel hat sie in einem Kibbutz gearbeitet und hat dann mir gegenüber gesagt, ja, irgendwann war ihr das Orangenpflücken zu langweilig. Und dann ist sie nach Paris gegangen.
Okay, wer weiß, wahrscheinlich ist sie vielleicht auch Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir begegnet.
Ja, das sein? Kann gut sein, ja.
Also altersmäßig würde es passen, ja. Nur im Unterschied zu den beiden Erstgenannten ist sie quicklebendig. Und mit ihren 93 Jahren noch ganz schön fit in der Birne, kann man das so sagen?
Ja, die ist immer noch das gleiche Energiebündel, das du in den Radiosendungen aus den 70er Jahren kennst. Also sie ist wirklich kaum zu stoppen.
Ja. Ja, jetzt ist es, du hast es schon erzählt, wir sitzen gerade im Frankfurter Ostend, als wir eben auf dem Balkon saßen und Getränk zu uns genommen haben bei abendlichem Sonnenschein. Hast du erzählt, deine Eltern haben ihre erste Wohnung quasi 2 Straßen weiter gehabt. Also das heißt, diese Ostend-Kindheit hatte ich wahrscheinlich auch, beziehungsweise du bist nicht im Ostend ausgegangen.
Ich bin nicht im Ostend groß geworden. Nee, meine Eltern sind dann, als ich zur Welt gekommen bin, an den Stadtrand in eine der typischen Frankfurter Siedlungen gezogen, die ja damals nach dem Vorbild der 20er Jahre auch sozusagen rund um den Innenstadtkern entstanden sind, sozusagen aus dem Ideal, oder an das Ideal des neuen Frankfurt aus den 20er Jahren anknüpfen. Das ist dieses sozusagen moderne Wohnen, das was für die breite Mittelschicht bezahlbar ist, was aber dann auf der anderen Seite auch, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dann irgendwie geschichts- und gesichtslos ist, was unserer Generation dann auch irgendwann an diesen Siedlungen missfallen hat. Heute schlägt das Pendel ein bisschen zurück, heute besinnt man sich darauf. Heute werden die wieder schick und modern, aber wir wollten damals eigentlich nur raus aus diesen Siedlungen.
Ja, ich kann sagen, dass ich auch so meine Erfahrungen gemacht habe. Ich habe einige prägende Jahre in der Siedlung in Offenbach verbracht, die von Haftbefehl als sein, von dem Deutschrapper Haftbefehl als sein Ghetto bezeichnet wird. Ich fand das sehr lustig, weil damals war das der heiße Scheiß. Also als meine Eltern mit uns dahin zogen, Stichwort Manhattan, da kommen wir noch drauf, es war zwar Offenbach und nicht Frankfurt, aber da war ein 13-stöckiges Hochhaus mit 2 Fahrstühlen, Tiefgarage, alles picobello, brandneu. Das war damals Wunschtraum vieler Leute und diese Urbanität, die daraus entstand, dass man eben auch übereinander wohnte, auf dem Flur sich begegnet hat, Leute kennengelernt, da wurden Tischtennisplatten aufgestellt. Ich will es jetzt auch nicht idealisieren, aber das hatte gewisse Vorzüge. Von Altbau haben wir damals noch nicht geträumt. Das war allerdings dann auch so ja Anfang, Mitte der 70er. Bei mir kam das erst ein bisschen später, so die... Ja. Das ist sicherlich eine ambivalente Situation. Du hast gesagt, gesichtslos, das würde ich nicht unbedingt teilen, denn das Gesicht von Frankfurt wird ja durch seine berühmte Skyline geprägt, was eben dann Frankfurt auch den Namen Manhattan eingebracht hat. Wie wahr ist der oder wie gibt es da irgendwie einen Ansatz eines Vergleichs mit der Stadt, in der du lebst?
Ach na ja, ich meine, sicherlich ist die Skyline und die Silhouette macht Frankfurt zur vielleicht amerikanischsten Stadt Deutschlands, was im Übrigen nicht nur an der Skyline hängt, wie ich finde, also diese Trennung von Innenstadt, Business District und Wohnbezirken, das ist bis zum gewissen Grad auch amerikanisch einerseits, andererseits finde ich, sind dann die Parallelen zwischen Frankfurt und New York dann auch wieder begrenzt. Also ich finde, die Stadterfahrung ist dann doch irgendwie eine andere.
Ja, gut. Das muss ich natürlich jetzt stark zurückweisen als leidenschaftlicher Frankfurter. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wir haben kein World Trade Center, wir haben keine UN City, wir haben kein Chrysler und kein Empire State Building. Und wir haben natürlich auch kein Metropolitan Museum, obwohl wir immerhin wenigstens ein Städel haben. Und die Frankfurter Museumsmeile sich ja bekanntermaßen auch durchaus mit internationalen Pendants in anderen Städten messen kann. Aber wir wollten ja mal beim städtischen Leben bleiben. Also ich muss sagen, vor allen Dingen, wenn ich mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad unterwegs bin und wirklich mal so durch diese paar wenigen Innenstadtstraßen fahre und gucke dann hoch, da habe ich schon so dieses vertikale Gefühl, das man aus Midtown Manhattan kennt. Aber da erschöpft sich dann doch relativ schnell.
Ja, ich meine, warum wir ja sozusagen auf das Thema gekommen sind, auch in dem Zusammenhang, über den wir jetzt gerade sprechen, ist, dass ja Frankfurt eben ganz sozusagen entschieden nach dem Krieg den Sprung in die Moderne gewagt hat. Sprung in die Moderne, das war ja auch das Buch von dem Dieter Bartetzko, von dem von uns beiden geschätzten Architekturkritiker der FAZ. Und ich finde das eben, einerseits ist das was an Frankfurt auch faszinierend ist und was auch zur Folge gehabt hat, dass Frankfurt sich eigentlich in der Zeit seit 1950 mehrmals eigentlich gewandelt hat, ja, und neu erfunden hat. Und das ist bis zu einem gewissen Grade vielleicht eine Parallele zu New York. In New York hat auch nichts Bestand und New York erfindet sich auch mit jeder Generation wieder neu, ja, weil es eben auch sozusagen eine quintessentiell moderne Stadt ist in dem Sinne. Aber für uns hat es dann eben auch die Kehrseite, weil eben Geschichte ausradiert wird bis zu einem gewissen Grade. Also das, was man in Berlin zum Beispiel hat, wo also sozusagen die Schichtungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts völlig an der Oberfläche sind. Ja, das hat Frankfurt eben nicht. Und das hat mich eben im Zusammenhang mit diesem Besuch bei Dr. Ruth beschäftigt, weil mit diesem Ausradieren von Geschichte wurde eben auch die Geschichte von 33 bis 45 ausradiert. Und wie ich eben finde, bis zum gewissen Grade eben auch ein zweites Mal die Geschichte unserer jüdischen Mitbürger, die dann bis zum gewissen Grad ein zweites Mal getilgt worden sind. Ne?
Mhm. Ja. Das war ja damals ein großer Skandal, als die Stadtwerke ihren Neubau im Prinzip gegenüber von der Konstabler Wache geplant haben. Und dann tauchten plötzlich die Fundamente der alten Judengasse auf, richtig? Und dahinter sind ja die Überreste des jüdischen Friedhofs, die Gott sei Dank dann auch nicht überbaut wurden. Und es gibt dort ein Mahnmal, wo die Namen aller deportierten jüdischen Frankfurter Bürgerinnen und Bürger und Kinder verewigt sind und da liegen kleine Steine drauf. Was verbindest du damit, mit diesem Ort, mit dieser?
Ja, ich finde es auch unglaublich eindrücklich und eindringlich, dieses Mahnmal, weil das eben wirklich so greifbar ist, was da aus unserer Mitte gerissen worden ist, ja, und was hier eben fehlt und auch schmerzlich fehlt. Ja, also es wird da, wenn man an dieser Wand entlang geht, wird es schon sehr greifbar. Man denkt eben bei jedem Stein, ja, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also mit den Kindern dieser Familie wäre ich zur Schule gegangen, ja. Und die sind einfach weg, die sind einfach aus unserer Mitte gerissen worden. Das ist übrigens auch ein Stein für die Familie von Dr. Ruth da. Das waren die Siegels. Dann hießen Siegel. Ihr Mann hieß Dr. Westheimer.
Ja, richtig, das war ja ihr. Ja. Späterer angeheirateter Name. Ja, aber jetzt, klar, also deine These kann ich nachvollziehen. Neue Gebäude hochziehen, die das alte vergessen machen. Da muss aber auch natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass Frankfurt natürlich auch arg zerstört wurde im Krieg. Und ich für meinen Teil dieses Restaurative eigentlich gar nicht so mag. Also das, was zum Beispiel am Frankfurter Römer zu sehen ist, dieses etwas unbeholfene, diese unbeholfene Mixtur aus altem, erhaltenem und diesem, ja, der Imitation desselbigen. Dann hatten wir ja bis vor ungefähr 10 Jahren das sogenannte Technische Rathaus, was das gigantischste Urinal der westlichen Welt war und städtebaulich sicherlich problematisch. Und dann hat man das abgerissen und jetzt hat man dann sozusagen die kleinen alten Gässchen nachempfunden, so wie man in Berlin den Palast der Republik abgerissen hat, um dann das Humboldt-Forum da drauf zu setzen, also das alte Stadtschloss wieder aufzubauen. Ich finde das sehr ambivalent. Also ich finde das Neue, dem Neuen eine Chance zu geben, wie es auch das Bauhaus versucht hat, hat schon auch seinen Wert.
Ja, natürlich gehört es auch, es gehört ja auch zur Frankfurter Geschichte, also die Vision des Stadtbaurats Ernst May des neuen Frankfurt. Das ist natürlich dann auch wiederum so eine Phase der Geschichte, die man nicht leugnen kann. Du hast ja so wie der Palast der Republik in Berlin. Das ist natürlich auch schade, dass der abgerissen worden ist und diese Phase der Geschichte geleugnet wurde. Und dann stellt sich natürlich dann immer die Frage bei Rekonstruktionen, welche Phase der Geschichte privilegierst du dann? Das ist ja dann auch wieder so eine Wahl. Und ich bin eigentlich auch kein Freund des historistischen, wobei mir die neue alte Altstadt, in der ich ja jetzt wohne, mittlerweile dann doch ans Herz gewachsen ist, obwohl ich das von der Theorie her am Anfang gar nicht so toll fand. Ja, aber andererseits fände ich schon sozusagen die Art und Weise, wie eben gerade die NS-Vergangenheit und das jüdische Leben also getilgt worden ist, das finde ich schon schmerzlich zum Teil, ja.
Und hat das seine Parallele, wir hatten da im Vorgespräch schon mal drüber nachgedacht, in Berlin gibt es eine relativ große Jewish Community wieder, ja, die auch so ihre Mühen hat, natürlich mit Antisemitismus, mit Anfeindungen, jedes jüdische Gebäude muss eigentlich von der Polizei geschützt werden. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber siehe Halle, der Angriff, das Attentat, wir holen jetzt ein bisschen weiter aus, auf die dortige Synagoge, da zwischen dem Attentäter und einem Massaker war nur eine sehr dicke und sehr solide Tür, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Aber die Absenz jüdischen Lebens, würdest du das auch für Frankfurt konstatieren? Also ich meine, das ist auf jeden Fall das Gegenteil von New York, das muss man schon sagen.
Es ist das Gegenteil von New York und es ist mir natürlich dann gerade in dieser Begegnung mit Dr. Ruth und auch anderen Begegnungen, die ich im Zusammenhang mit diesem Artikel hatte, ist es mir dann nochmal bewusster geworden. Und vielleicht ist es jetzt ein arg subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, und vielleicht kannst du das bestätigen, dass in unserer Sozialisierung, natürlich war in unserer Bildung in den 60er und 70er Jahren, war sozusagen dieses wieder das Vergessen und das ist nie mehr wieder, das stand an oberster Stelle. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass in jedem Fach außer Mathematik war das Thema. Einerseits, andererseits war es eben, fand ich, sehr abstrakt. Es wurden Hannah Arendt gelesen, es wurden die Rudolf Hess-Memoiren gelesen, aber was wirklich nebenan passiert ist, ja, das, darüber wurde dann eher weniger gesprochen. Ne? Also ich habe erst lange nach der Schule überhaupt gewusst, dass Anne Frank aus Frankfurt kam zum Beispiel, ja, oder dass Anna Segers am Rederwald gewohnt hat. Ja, und wir haben es ja jetzt gehabt, dass das hier ein KZ mitten in der Stadt war, ne, an den Adlerwerken an der Galluswarte, ja, da wird erst jetzt sozusagen ein Mahnmal und eine Gedenkstätte eingerichtet, fast 80 Jahre später. Mhm. Ne?
Und da haben ja zumindest die Vorarbeit, haben ja die heute schon auch als Boomer und Kriegsgewinnler teilweise diffamierten Alt-68er gemacht mit der Aussage unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Das kam ja nicht von ungefähr. Ne? Also dass es ein UN-Generalsekretär mit Nazi-Vergangenheit gab, dass es einen obersten Richter mit Nazi-Vergangenheit gab. Das hat ja erst, also diese Generation hat ja sozusagen erst mit den Tabus gebrochen und hat zumindest mal die Auseinandersetzung damit begonnen. Abgeschlossen werden kann die aber eigentlich nie, oder?
Nee, kann nie abgeschlossen werden und sollte auch nie abgeschlossen werden. Ich weiß es nicht, ob es eine Generationenauseinandersetzung ist, die wir jetzt mit der nachfolgenden Generation führen müssen. Also in unserer Generation höre ich das eigentlich fast nie, dass das doch jetzt endlich mal genug ist damit. Also so sind wir geprägt worden und da wehre ich mich auch gar nicht dagegen.
Nein, das glaube ich, das war auch eigentlich nicht das, was ich damit sagen wollte, sondern ich denke eher so, das ist sozusagen, ist es aufgearbeitet, abgeschlossen ist der falsche Ausdruck, ist es sozusagen hinreichend aufgearbeitet, und das da hilft uns vielleicht auch der Blick über den Atlantik dabei, ne? Oder der Blick zurück von der anderen Seite. Weißt du zum Beispiel, ob Dr. Ruth jemals wieder hier war?
Ja, Dr. Ruth war oft in Frankfurt. Ja? Die kommt natürlich immer zur Buchmesse, um ihre Bücher zu promoten. Ja. Und ist auch schon hier in den Talkshows rumgereicht worden. Ich glaube, sie war x-mal bei Wilhelmsen. Und ich glaube, sie kommt auch gerne wieder nach Frankfurt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Kontakt zu einer deutsch-jüdischen Familie, die auch ursprünglich aus Frankfurt kam, und der Familienvater, der 93 Jahre alt ist und noch in Frankfurt geboren worden ist, hat nach dem Krieg auch viele Geschäfte in Deutschland gemacht. Er hat in der Stahlindustrie gearbeitet, hat mit Essen, mit ThyssenKrupp in Essen viel zu tun gehabt, und er hat natürlich gesagt, ja, man muss es dann einfach ausblenden. Man darf nicht an die 6 Millionen denken, sonst kann man das nicht machen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen auch, dass er natürlich ja mit einem Konzern dann zu tun hatte, der ja Hitlers Kriegsindustrie maßgeblich ausgestattet hat. Ja, ne? Kann man vielleicht in dem Kontext sagen. Ja, das ist sicherlich ein Leap of Faith oder ein großer Akt, diese Vergangenheit auszublenden. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die New Yorker Jewish Community, die ja, würde ich mal sagen, extrem prägend war für die Stadt. Du hast jetzt Washington Heights schon genannt. Wo sonst pulsiert denn heutzutage das jüdische Leben und wie drückt sich das aus? Also sowohl jetzt das Orthodoxe wie auch das sehr Mondäne, will ich jetzt mal sagen.
Naja, ich würde sagen, dass die gebildete jüdische Mittel- und Oberschicht, die dann auch im Schnitt sozusagen eher reformiert bis weniger praktizierend sind, dass die eben sozusagen voll assimiliert sind. Wenn man mit denen drüber spricht, die sind auch keine großen Freunde ihrer orthodoxen Glaubensgenossen. Die finden die genauso doof, wie wir fundamentalistische Christen doof finden. Einerseits, und die wohnen jetzt auch nicht mehr in eigenen Stadtvierteln. Die sind also genau wie alle anderen auch über die Stadt verteilt. Aber dann gibt es natürlich noch stark orthodox geprägte jüdische Wohnviertel, gerade in Brooklyn, in Vierteln wie Williamsburg oder Borough Park oder Sunset Park. Ja, da gibt es noch sehr eng verwobene orthodoxe Gemeinden, die sehr abgeschottet sind und ein sehr stark reguliertes Leben führen. Da gab es zum Beispiel jetzt, wo wir über Covid sprechen, da gab es im letzten Jahr große Auseinandersetzungen, weil die sich dann auch sozusagen für ihre Zeremonien und ihre Reden dann nicht haben verbieten lassen, zusammenzukommen. Und die Polizei musste die dann auseinandertreiben und das war für den Bürgermeister eine ganz schwierige Situation.
Durchaus paradox, auch so eine Situation, dass man, um die Leute zu schützen, letzten Endes sie auch ein Stück weit auch vor sich selbst und vor ihren eigenen Bräuchen schützen muss, was natürlich gerade bei den Orthodoxen wahrscheinlich nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber wie unterscheiden sich denn jüdische Communities in New York? Du hast jetzt gesagt, die assimilierte Upper Middle Class wirst du wahrscheinlich gar nicht erkennen und die wohnen halt überall. Wie hoch ist eigentlich der Anteil an jüdischer Religion oder Herkunft in New York? Jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß
erwischt. Nee, ich habe da jetzt keine Zahlen dazu. Ich weiß nur, dass es sozusagen außerhalb von Israel die größte jüdische Community auf der Welt ist in New York. Ja, und es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr hoher Anteil. Also wenn ich das anekdotenhaft sozusagen erzählen soll, dann ist in meinem Freundeskreis, der sich ja eher dann zufällig zusammensetzt, sind knapp weniger als die Hälfte jüdischer Abstammung direkt. Ne? Und das ist schon sozusagen so eine aussagekräftige Stichprobe sozusagen.
Ja. Okay. Ja. Und wie die orthodoxen Viertel wiederum, die sind, wie du gesagt hast, in Brooklyn, Williamsburg.
Borough Park, Sunset Park, ja.
Und wie sieht's aus in Coney Island? Das ist auch nochmal so eine größere.
Brighton Beach, ja.
Ja, genau.
Ja, Brighton Beach, das ist ja eigentlich eine russische Community, ne? Und die war früher stärker russisch-jüdisch geprägt und ist jetzt immer mehr von neueren russischen Einwanderern geprägt, die jüdische Bevölkerung ein bisschen an den Rand drängen.
Ja, ich kann mich nämlich noch sehr lebhaft daran erinnern, ich wollte Coney Island unbedingt mal sehen, was ich aus Filmen kannte und von einigen sehr eindrucksvollen Fotos, dieser ja in sich zerfallende Vergnügungspark, das ist ja auch ein bisschen so ein Emblem, so eine Metapher für dieses alte, boomende Amerika, das aus der Nachkriegszeit, wie alt war eigentlich, wie lange gab es Coney Island, wie lange war das aktiv?
Naja, also es war eigentlich durchgängig aktiv, aber Coney Island, der Ruhm von Coney Island geht ja auf das Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, in den 1910er Jahren. Da gab es ja diese drei großen Vergnügungspark, den weiß ich jetzt nicht, Luna Park heißt einer, Cyclone heißt der andere. Ich weiß es nicht mehr genau, wie die drei hießen, aber das war wirklich ein Weltwunder damals. Das war vergleichbar als Attraktion mit Disney World heute. Das war also die hohe Zeit von Coney Island. Das ging eben bis in die 30er und 40er Jahre hin. Und dann ging das so nach und nach bergab. Und endgültig das Aus für Coney Island, das gab es dann nach dem Krieg mit dem großen Städteplaner Robert Moses, der Städteplanung mit dem ganz groben Pinsel betrieben hat und dann Slum Clearance auf der Lower East Side betrieben hat und sozusagen den Leuten da den unteren Einkommensstufen bessere Lebensverhältnisse bieten wollte und deswegen sozusagen am Meer bezahlbaren Wohnraum geschaffen hat. Und da wurde dann viel platt gemacht und es wurden Hochhausbauten. Jetzt sind wir wieder bei der Moderne und Ausradieren von Geschichte. Und damit ging es dann sozusagen mit Coney Island bergab. Aber es war tatsächlich so, dass der Strand als solcher, also weiterhin durchgehend der Himmel der einfachen Leute, wie er ja heißt, geblieben ist, auch ohne diese Vergnügungsparks. Es gibt ja diese berühmten Fotos aus den 50er Jahren, wo der wo der Strand von Coney Island wirklich, und der ist ja fast 10 Kilometer lang, wo der wirklich schwarz vor Menschen ist. Ja, ja. Und das sind so die typischen Sommerszenen. Und jetzt erblüht es da so langsam wieder. Ja. Also ein Vergnügungspark hat wieder aufgemacht, es wird viel saniert. Ja, es kommt so langsam wieder Coney Island jetzt. Ja.
Das ist ja auch eigentlich erstaunlich, dass im Gegensatz zu, sagen wir mal, Atlantic City, was, glaube ich, ziemlich tote Hose ist, dass so ein Ort, der so eine eigene Magie mal gehabt hat, dass man das nach, ich sag mal, 150 oder 100 Jahren tatsächlich wiederbeleben kann. Natürlich unter anderen Vorzeichen, aber ich lese oder höre auch, dass, wie du gerade gesagt hast, dass es dort wieder einen Vergnügungspark gibt und dass könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt wahrscheinlich auch schon wieder so eine Art Gentrifizierung einsetzt. Kann man das sagen oder ist es dort eher noch nicht so der Fall?
Ja, es ist ein bisschen ein Kampf in Coney Island. Das war über die letzten 15 Jahre war es ein Kampf. Es gab dann natürlich Entwickler, die da große Pläne hatten für Coney Island, die da eben ein zweites Atlantic City daraus machen wollten. Und dann gab es einen Widerstand dagegen, dass eben der ursprüngliche Charakter von Coney Island erhalten werden soll. Und im Augenblick ist es so ein Kompromiss, ist so ein bisschen So ein Zwischendrin. Also wenn ich im Sommer da bin, und ich war letzten Sommer während Covid sehr viel da, weil es gab ja sonst nicht so viel zu tun, ja, dann ist es sozusagen tatsächlich immer noch, und das ist ja auch gut so, so ein Himmel der einfachen Leute geblieben. Also das Publikum da, das ist sehr stark ethnisch gemischt, das ist Brooklyn, das ist Arbeiterklasse, ja, und es lebt, glaube ich, sehr viel auch immer noch von der Nostalgie, weil jedes Kind in Brooklyn ist mit seinem Vater nach Coney Island gefahren, um dann Hotdog zu essen und Eiscreme. Und die wollen das mit ihren Kindern dann eben wieder machen. Und das ist eigentlich schön, ja.
Das finde ich auch schön. Ja. Und man kann dort auch noch im Meer baden, oder?
Man kann da wunderbar im Meer baden, ja.
Okay. Das heißt, mit der U-Bahn zum Strand ist tatsächlich in New York möglich?
Das ist in New York möglich. Und da gibt es ja nicht nur Coney Island. Mhm. Ja, wir haben ja viele Strände. Man kann auch nach Far Rockaway fahren. Man kann nach Bronx ins Orchard Beach fahren, was die Bronx Riviera genannt wird.
What?
Ja. Also du hast jede Menge Strände mitten in der Stadt, ja.
Das ist, siehst du mal, das ist jetzt wieder, da habe ich jetzt wieder was gelernt, denn abgesehen von Coney Island hätte ich jetzt tatsächlich New York nicht unbedingt mit Strandleben, also Long Island dann schon weiter draußen, aber New York selber hätte ich jetzt nicht unbedingt so mit Strandleben in Verbindung gebracht. Erzähl doch mal bitte was von der Bronx Riviera, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist eben ein ganz normaler öffentlicher Strand. Man kommt auch mit der U-Bahn da wunderbar hin. Das ist so eine kleine Bucht an der Pelham Bay. Und drumherum ist ein großer Park, ein ziemlich wilder Naturschutzgebiet. Das ist auch ein riesiger Park. Da kann man auch, wenn man sich dafür interessiert, rumlaufen und Vögel angucken und ich weiß es nicht was. Und da ist natürlich dann auch so eine ganz eigene Atmosphäre an Orchard Beach. Das ist sehr, sehr wie die Bronx selber. Eben sehr lateinamerikanisch geprägt, und da gibt's dann Salsa-Partys, und also es ist ganz wunderbar.
Ja. Du hast gesagt Naturschutzgebiet, also es ist dann eben nicht so wie Coney Island, da ist kein Vergnügungspark, sondern Natur weitgehend, oder?
Es ist rund um den Orchard Beach ist Natur, ja, okay. In dieser Bucht, ja.
Okay, und dann hast du noch genannt Far Rockaway Beach.
Far Rockaway, ja, das ist quasi von Coney Island ein Stückchen nördlich, also auch am äußersten Ende von, also das ist dann nicht mehr Brooklyn, sondern Queens, da verläuft dann die Grenze dazwischen, ja, und es ist also wie Coney Island auch eine Halbinsel, ist aber viel länger und viel größer als Coney Island Island selbst, das ist auch ein ganz tolles Erlebnis, da fährt man mit dem A-Train da raus, und der A-Train, der fährt dann wirklich über die Bucht, über die Jamaica Bay, und da ist also nur diese Schiene durch die Bucht gebaut, das heißt, du schwebst dann übers Wasser sozusagen, so mit der U-Bahn, ja, und das ist ganz klasse. Und Rockaway ist für seine Surfer-Szene bekannt. Also die Surfer sind in Rockaway. Coney Island ist zu geschützt, da sind die Wellen nicht gut genug, aber in Coney Island wird gesurft.
Und welches Tarifgebiet ist das dann?
Das ist immer noch ein Token.
Wobei
Tokens gibt es ja nicht mehr.
Okay.
Ja, aber $2 und du kannst und du fährst am Strand.
Ja. Boah, das ist ja der Wahnsinn.
Und wie gesagt, du siehst dann die Leute mit ihren Surfer Surfbrett dann in der U-Bahn hängen, und wenn die Wellen gut sind.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was Sie schon immer über New York wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Ich habe ehrlich gesagt jetzt viel mehr Neues gelernt, als ich am Anfang dieser Folge erwartet hätte. Ich hoffe, euch und Ihnen geht's ähnlich. Sebastian, gibt es noch irgendwas, was du dem hinzufügen könntest? Noch ein Strand, noch ein Highlight? Oder wollen wir uns das für nächstes Mal?
Ich glaube, das heben wir uns auf. Wir haben ja jetzt schon ein sehr weites Terrain bestritten, bis ganz raus nach Far Rockaway.
Ja. Und das Ganze für $2.
Also das Ganze für $2.
Und für Sie und euch sogar gratis. Wie cool ist das denn? Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal.
Bei Manhattan Transfer.
Bye, bye.